An diesem Tag war nämlich das Finale bei der Eishockey-WM der Frauen 2019 in Finnland. Finnland gegen USA. Das war das Endspiel. Finnlands Eishockey-Nationalteam stand im WM-Finale vor heimischem Publikum in Espoo knapp vor Schluss auf 1:1. Und dann schossen die Finnen in der zweiten Verlängerung noch ein Tor. Das ganze Stadion glühte, brüllte. Nicht nur ganz Finnland, auch der internationale Eishockeyverband gratulierte den vermeintlichen Siegerinnen zum WM-Titel. Bei den Amerikanerinnen lange Gesichter, Enttäuschung, Tränen, wie es halt bei Verlierern sehr leicht möglich ist. Doch das scheinbare Siegestor zählte nicht. Es wurde nach einer Videoüberprüfung wegen eines Fouls nicht gegeben. Also ging das Spiel weiter. Und nach der Verlängerung fiel auch noch kein Tor. Und dann kam es zum Penaltyschießen. Und das endete 2:1 für die USA. Als ich dieses WM-Drama hörte, da fiel mir, es war ja gerade um Ostern, ein Vergleich mit Ostern ein. Ein dramatisches Finale und dann Karfreitag. Die Schriftgelehrten jubeln. Sie gratulieren sich. Endlich können sie diesen Unruhestifter beseitigen. Es ist ihnen gelungen. Oft genug haben sie den Ansatz schon gehabt und es hat einfach nie funktionieren wollen. Jetzt ist alles perfekt, denken sie. Sie meinen, dieser Rabbi, der sie oft ziemlich deutlich angegriffen hatte, jetzt haben wir ihn besiegt. Jetzt haben wir ihn losgekriegt. Und so wie bei der Eishockey-WM der Frauen die Schiedsrichter hinter den Kulissen entschieden, so geschieht die wirkliche Entscheidung in der Sache Jesu ebenfalls hinter den Kulissen. Für die Welt nicht sichtbar. Jesus kennt seinen Auftrag von seinem Vater und er weiß, er hat seinen Auftrag in dieser Welt erfüllt. Und am Kreuz sagt er deswegen auch, es ist vollbracht. Seine Gegner jubeln, während seine Anhänger schockiert und gelähmt sind. Wie konnte das nur passieren, dass unser Herr so ein schreckliches Ende nimmt? Ihre Träume, ihre Hoffnungen schienen zerplatzt wie eine Seifenblase. Doch sichtbar wird der Sieg Jesu über den Tod für ein paar wenige am Ostermorgen. Die zwei Jünger aus Emmaus, die traurig und frustriert heimgegangen sind, merken es dann am Abend des Ostersonntags, als sie Jesus beim Abendessen am Brotbrechen und Danken erkennen. Sie waren den ganzen Weg mit Jesus gegangen und haben ihn nicht erkannt. Sie haben nicht gecheckt, dass er es war. Der Thomas, der hat es dann eine Woche später begriffen, als er Jesus persönlich begegnete. Und in den folgenden Wochen waren es dann über 500 Menschen, die Jesus direkt begegneten, bevor er wieder zum Vater zurückging. Und etwa 30 Jahre nach diesem Ereignis, nach der Auferstehung Jesu, schreibt Petrus an Menschen, die an Jesus glauben, obwohl sie ihn nie gesehen hatten. Und damit ist dieser Brief auch ganz genauso ein Brief für unsere Gemeinde in Kirchdorf. Das Schreiben von Petrus enthält zwei Schwerpunkte. Das erste, wir wurden von Gott wunderbar beschenkt. Und das zweite, es dauert noch ein bisschen, bis wir sein Geschenk zur Gänze in Anspruch nehmen können. Petrus gehörte zu den Menschen, die am meisten mit Jesus zusammen waren. Er gehörte zum ganz engen Kreis seiner Jünger. Er war mit Jesus auf dem Berg, als Jesus verklärt wurde und sie die Stimme Gottes hörten, als die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Petrus war es auch, der vom Geist Gottes die Erkenntnis erhielt, als er sagte: Jesus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Petrus hatte ein starkes Selbstbewusstsein. Als Jünger war er fest von sich überzeugt, und als Jesus davon redete, kurz vor dem Passafest, dass er leiden und sterben müsse, da meinte er: Auf mich kannst du dich verlassen. Ich gehe mit dir überall hin. So auf die Art: Vertrau mir, Jesus. Ich bin eh bei dir. Und Petrus war es auch dann, der abstritt, ein Jünger zu sein, als ihn gerade im Gerichtshof ein paar Leute ansprachen: Na, du bist doch auch einer von denen. Da war es aus mit seiner furchtlosen Treue. Da packte ihn die Panik, da packte ihn die Angst. Petrus gehörte zu den ersten Menschen, die das leere Grab sah und denen Jesus nach seiner Auferstehung ganz bald auch persönlich begegnete. Er war auch dabei, als Jesus wieder zum Vater ging und die Jünger beauftragte, seine Boten in der Welt zu sein. Dieser Petrus, ein lebendiger Augenzeuge, schreibt den Menschen, die an Jesus glauben. Und dass Petrus geschrieben hat, glaube ich, ist etwas ganz Besonderes. Ich gehe davon aus, das ist nicht ganz abwegig, dass er nicht schreiben konnte, dass er nicht zu der gebildeten Schicht gehört. Er war kein Schriftgelehrter, er war ganz ein einfacher Mensch. Er war ein Fischer. Er hatte vieles mitbekommen von Jesus und er hatte wirklich gelernt, ihm nachzufolgen. Hätte er schreiben können, wahrscheinlich hätte er uns viel mehr Briefe hinterlassen, so wie der Paulus. Aber diesen Brief hat er durch den Silas schreiben lassen, weil er selber nicht konnte. Vielleicht sind auch deswegen nur zwei Briefe von ihm uns erhalten. Und was er nicht nur den Gemeinden in der heutigen Umgebung der Türkei schreibt, sondern auch an die Gemeinde in Kirchdorf, ist im 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 9: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit das Vorrecht geschenkt, wiedergeboren zu werden. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen, an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbar werden wird. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Das Ziel eures Glaubens wird die Rettung eurer Seelen sein. Gott hat uns Leben geschenkt, weil Jesus den Tod überwunden hat. Durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat Gott uns neues Leben gegeben. Nach außen hin, auf den ersten Blick, ist dieses Leben nicht erkennbar. Auf den zweiten Blick fallen diese Menschen, die dieses Leben haben, manchmal auf, weil sie sich anders verhalten als ihr Umfeld. Das Entscheidende, was diese Menschen kennzeichnet, ist ihre lebendige Hoffnung auf ein großartiges Erbe. Ein Erbe, das Gott allen zugesagt hat, die an Jesus Christus glauben. Ein Leben in der Gottes Gegenwart unter der ursprünglich gedachten Schöpfungsordnung. Also so wird es wieder werden wie am Anfang. Da wird es kein Leid geben, keinen Tod, keinen Schmerz, der die Menschen plagt. Es ist ein unzerstörbares Erbe, weil Jesus Christus das Leid, den Schmerz und den Tod für alle, die an ihn glauben, am Kreuz besiegt hat. Wenn ich an das Wort Erbe denke, dann sind bei mir zuerst einmal zwiespältige Gedanken. Aus meiner Berufsausübung als Mediator habe ich eher einen negativen Blick auf Erbschaften. Die einen wollen das Erbe nicht annehmen, weil sie es als Last sehen. Die anderen streiten sich ums Erbe, weil sie meinen, zu wenig bekommen zu haben, zu kurz gekommen sind oder übergangen worden zu sein. Also mit Erbe ist es gar nicht so einfach. Und dann ist es oft ganz interessant, ja, was erben wir denn überhaupt? Man sagt unserer und unserer Nachfolgegeneration nach, das sind die Generationen der Erben. Und das hat auch wieder einen nicht ganz so positiven Effekt bei vielen Menschen, weil es sehr häufig passiert, dass das, was Generationen vorher geschaffen haben, aufgebaut haben, nicht wirklich geachtet wird, ich möchte mal so sagen, verprasst wird, ohne dass man es schätzt, was andere aufgebaut haben, und es wird verbraucht. Das sagt man vielen in der Generation der Erben nach, dass sie es gar nicht schätzen, was sie bekommen haben. Hier geht es um ein kostbares Erbe, wie Petrus sagt, ein unzerstörbares Erbe. Und das Interessante daran ist, wir haben es noch nicht, sondern wir haben eine Zusage, wir haben eine Hoffnung drauf. Wie wird man Erbe? Der einfachste Weg ist, um Erbe zu werden, man wird als Kind in die Familie des Erben hineingeboren oder adoptiert. Aber alle haben nicht das Glück, hineingeboren zu werden in eine Familie, wo es Erbschaft gibt. Jesus Christus hat uns zwei Bilder gegeben. Das eine ist, wir können Kinder des allmächtigen Gottes werden, eben so auf die Art Adoption durch Gott. Und die andere Möglichkeit, man heiratet in die Familie hinein, das heißt, man geht mit dem Erben einen Bund ein. Und Jesus hat bei seinen Vergleichen beide Bilder gebraucht. Vor allem im biblischen Verständnis der Heirat passt dieses Bild der Heirat, des Bundes, recht gut. Nämlich, wenn sich zwei verlobten, dann war das zu diesem Zeitpunkt rechtlich alles geklärt. Die beiden waren einander zugesagt. Die Hochzeit war dann der Termin, an dem das Zugesagte eingelöst wurde. Wie lange das Warten dauerte, wusste man nicht. Dazu hat ja Jesus auch einen ein ganz interessantes Gleichnis gebracht mit den 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben. Wie lange das Warten dauerte, das bestimmte der Bräutigam. Gab es natürlich verschiedene Gründe, warum es länger oder weniger lang dauerte. Und für Verlobte galten bereits im Grunde die Ehegesetze. Und daher war bereits eine Verlobung unauflöslich. Daran kann man auch erkennen, wie hart es den Josef getroffen hat, als er erfuhr, dass Maria schwanger war. Den Vergleich: Christus, der Bräutigam, und die Gemeinde als Braut, die darauf wartet, dass der Bräutigam sie heimführt, finden wir mehrmals in der Bibel. Und wir sind in der Zeit, wo wir darauf warten, dass Christus wiederkommt, um uns heimzuholen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch etwas, bis er wiederkommt. Wir sind noch nicht am Ziel unserer Hoffnung. Wir leben in einer Zeit der Bewährung, sagt Petrus. Und damit ist er auch mit Paulus eins, der das immer wieder in seinen Briefen erwähnt. Eine Zeit, zu der Verfolgung gehört, in der Leid gehört und in der für viele auch große Nöte das bedeutet. Wer der Meinung ist, und da gibt es ja ganze theologische Strömungen, glaub an Jesus und deine Probleme werden alle gelöst. Wer diese Meinung vertritt, der hat die Bibel nicht zur Gänze gelesen, denke ich. Manche Probleme werden sich sicherlich lösen, weil Jesus uns von Bindungen befreit und Menschen, die im Vertrauen auch viel Bewahrung erleben. Aber wenn man es jetzt global betrachtet, wenn man alle Menschen auf dieser Welt anschaut, die an Jesus Christus glauben, dann muss man sagen, dass seine Jünger Anfeindungen haben, in der ganzen Welt Verfolgung und in Lebensgefahr sind, so wie Petrus es in seinem Brief erwähnt. In Österreich und in Europa, da leben wir fast auf einer Insel der Seligen in dieser Beziehung. In einer Zeit, in der wir fast alle Freiheiten haben, was unseren Glauben betrifft. Doch unsere Geschichte sagt uns auch, dass es nicht immer so war. Und wir wissen nicht, was es in Zukunft bringen wird. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, bei dem die Stube noch auf der Hofseite mit Ausblick auf den Misthaufen war und nicht nach außen zur Straße und zum Garten. Das erinnerte an eine Zeit, in der man sich in unserer Gegend hier nur heimlich zum Bibellesen treffen konnte, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Da musste man das hinter verschlossenen Türen und hinter verhängten Fenstern machen, damit nicht Spione hören konnten, dass man Bibel liest. Auch eine Zeit der Glaubensfreiheit kann eine Prüfung sein und eine Zeit der Bewährung. Die Frage ist hier, vertrauen wir unser Leben auch dann Gott an, wenn wir scheinbar alles selber unter Kontrolle haben können? Die moderne Wissenschaft und Medizin birgt da auch eine große Versuchung. Sie verleitet leicht zu dem Trugschluss, wir können selber sein wie Gott. Also die ganz ursprüngliche Frage kommt da wieder. Willst du selber sein wie Gott? Wir brauchen ihn ja gar nicht mehr. Wir können eh alles bewerkstelligen durch Forschung, Wissenschaft und moderne Medizin. Dass es nicht so ist, sieht man ganz schnell, wenn man selber krank wird. Oder manche Naturereignisse der letzten Zeit erinnern uns auch immer wieder daran, was der Prophet Jesaja sagte. Jesaja 40. Der Mensch ist wie Gras, das verdorrt, wenn der Atem Gottes drüber weht. Ein Windhauch, ein Atemzug Gottes reicht und er haut uns um. So schaut es aus mit unserer Stärke und unserer Selbstbestimmtheit in diesem Universum. Es heißt zwar in einem Sprichwort, Not lehrt beten. Aber viele Menschen nehmen Notsituationen nicht als Ruf Gottes wahr. Und wenn wir Offenbarung 9 lesen, da lesen wir über Katastrophen, die über diese Erde kommen werden. Und dann steht weiter, und die Menschen dachten nicht daran, umzukehren und sich Gott zuzuwenden. Das heißt, Gott muss rütteln und schütteln und nur ganz wenige merken, hoppla, da ist Gott am Werk. Die meisten denken überhaupt nicht dran, dass hier Gott sie ruft, hallo, ich bin auch noch da und ich möchte euch daran erinnern, dass ich es bin, der euch eine Hoffnung geben möchte. Petrus will in seinem Brief deutlich machen, Gott hat alles fest in seiner Hand. Wer auf Jesus Christus vertraut, dessen großartiges Erbe ist gesichert. Es ist ja heute Suppensonntag und das ist eine gute Gelegenheit, bevor die Suppe heiß wird oder während die Suppe heiß wird, darüber zu reden, worin besteht denn unser Erbe? Was sagt denn die Bibel darüber? Was macht unser Erbe aus? Petrus hat uns mitgegeben, Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Die Rettung für alle Ewigkeit. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir es wirklich sehen werden. Amen.